wenn meine Zukunft war einfach komplett in Gefahr. Für mich war dann logisch, ich steige in die Firma ein, ich helfe meinen Eltern, die Firma zu retten, weil ich muss ja meine Zukunft retten.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Anna Wehr ist Gründerin von Identity and Design, einer Agentur für wertebasierte Unternehmensidentität in Salzburg. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie sich die Persönlichkeit der Inhaber oder Inhaberin auf die Unternehmensidentität auswirkt. Denn jede Identität beginnt bei den Menschen, die sie prägen, damit aus Vision Wirklichkeit wird. Außerdem betreibt sie selbst erfolgreich den Podcast Wer spricht?
Ja, Anna, schön, dich hier zu haben bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, wie man da nicht spannend.
Wir haben da einen kleinen Wordrap-artigen Teil an Beginn. Drei Sätze, wo ich dich bitten würde, dass du was vervollständigst. Der Podcast heißt nicht was? Ehrlich gesagt freut mich, dass
ich hier sein darf.
Das ist schön. Jetzt bin ich gespannt, was kommt bei ehrlich gesagt ärgert mich das?
Dass die Radelständer bei uns zu Hause so blöd überlaufen sind, dass mein Rad, obwohl ich jeden Tag fahre, keinen Platz hat und ich nämlich heute früh im Schnee dann erstmal irgendwie rumraschieren musste mit meinem Fahrrad, um es rauszubekommen, damit ich rechtzeitig zum Bahnhof komme.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden,
dass wir in unserer Gesellschaft viel mehr miteinander reden müssen und nicht nur reden, sondern auch zuhören mit Interesse für den anderen, ohne vorher schon zu glauben, zu wissen, was der andere sagen möchte, sondern wirklich hinhören und miteinander reden. Nämlich genau in den Zeiten braucht man das ganz, ganz dringend, weil es würde viele, viele Dinge lösen.
Damit hast du mir jetzt schon auflockgegeben, wie dieser Podcast da heute laufen soll. Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist neben dem, dass wir uns aus beruflichen Kontext kennen, du aus meiner Sicht eine recht spannende Geschichte hast, die doch Wendungen, Höhepunkte und auch den ein oder anderen Tippschlag gehabt hat. Ich will natürlich auf dieses ganze Thema in ein Familienunternehmen hineingegoren raus. Erzähl mal, was sind deine Wurzeln? Und die haben die ja doch sehr geprägt, wie auch in persönlichen Gesprächen über die Westlöper.
Ja, also ich bin in einer Druckerei, Werbeagentur und Fotostudio wortwörtlich aufgewachsen. Also ich habe sogar mein erstes Lebensjahr in der Firma verbracht und bin einfach mit diesen Unternehmen aufgewachsen. Das haben meine Eltern dann gemeinsam geführt. Und wenn man so als Unternehmerskind aufwächst, das prägt enorm. Weil so ein Unternehmen ist ja wie so ein Familienmitglied, das immer am Tisch sitzt, das immer irgendwie Thema ist, zur Sprache kommt, wo man auch den eigenen Alltag als Kind irgendwie drumherum manövrieren musste, weil damals gab es ja noch keine Handys. Das heißt, es war dann immer so eine Firma anrufen und fragen, darf ich noch rausgehen und oder nicht? Und war dann um die Kundentermine rumarrangieren. Also das prägt schon sehr.
Können wir uns jetzt so vorstellen, dass eigentlich eh schon immer klar war, du bist dann die Tonhalterin und du bist halt die, die dann irgendwie nachkommt?
Ja, für mich war es absolut selbstverständlich, dass ich in die Firma einsteigen werde, dass ich die Agentur übernehmen werde und auch das die Fotografie dazu. Es war für mich einfach, mich hat das auch total interessiert. Ich war da dabei und das war einfach klar, dass ich das machen werde. Das war gar nicht unbedingt von meinen Eltern so aktiv ausgesprochen, wo es natürlich immer mitschwingt, aber zu mich war das einfach, ich werde mal die Agentur übernehmen und sie weiterführen.
Und ist es jetzt was, wo man sich drauf gefreut, oder ist es, also zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt nur sehr, sehr bald irgendwo in deiner Geschichte, wo man sich irgendwie sagt, ja, in Wirklichkeit mal wissen, hey, ich gehe ins Unternehmen, ich kann das dann für mich halt weitergestalten, da gibt es ja schon was Laufendes, stöhne ja schon einen gewissen Grad, ich komme nicht aus so einem Umfeld, kann das ja auch beruhigend sein. Wo geht's hin?
Um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber nie in dem Sinne Gedanken gemacht, sondern für mich war das so klar, dass ich das machen werde, dass es jetzt cool, dass ich das übernehmen kann und da kann ich mich ins gemachte Nest setzen, was ja oft das Gefühl ist, dass man so als Unternehmerstochter, da ist dann leicht und einfach
Und ganz ehrlich, ich weiß, es gibt nicht viele Unternehmerskinder, die es leicht und einfach haben. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Für mich war das so selbstverständlich, dass ich da einfach, das war einfach der Weg, den ich gegangen bin. Und das war einfach so. Ohne, dass ich mir jetzt gedacht habe, das ist jetzt irgendwie ein Privileg oder eine Aufgabe oder irgendwas, sondern das mache ich.
Ja, und dann ist es weitergegangen. Irgendwann waren wir an dem Punkt, dass du irgendwie da drinnen warst. Hineingeboren ins Unternehmen, wie war dann die Realität?
Bei uns war es dann so, dass, das ist ein bisschen komplexere Geschichte. Ich versuch's mal ganz kurz zu machen. Wir mussten damals, war ich so 15, 16, aus dem alten Familienunternehmen, also dem Gebäude raus, weil das eine alte Autowerkstatt war, die bleivergiftet war. Das Gesundheitsamt gesagt hat, braucht ein neues Gebäude. Wenn man alle, die sich auskennen, eine Druckerei umzuziehen, ist jetzt nicht so leicht, weil die Druckmaschinen sind doch ein paar Tonnen schwer. Woraufhin wir ein neues Gebäude, ich komme ursprünglich aus Rahnstein, in Oberbayern, und wir haben so einen Kuhkauf. Daneben ist es tatsächlich, es heißt Wachendorf, deswegen ist es ursprünglich wortwörtlich ein Kuhkauf. Haben wir dann ein Gebäude gebaut und ein paar Jahre später musste die Bank Kredite abbauen, weil sie sich im neuen Markt verspekuliert hatten. Und der Bankdirektor auch suboptimal fähig war, sagen wir es mal so. Und
okay, ja, das ist vollkommen.
Das war so der Zeit, da war ich dann kurz vor meinem Abitur. Und meine Zukunft war einfach komplett in Gefahr. Für mich war dann logisch, ich steige in die Firma ein, ich helfe meinen Eltern, die Firma zu retten, weil ich muss ja meine Zukunft retten. Wenn das so in einem drin ist, das ist vergleichbar, wie man als Kind vielleicht sich denkt, ich werde mal später Kinder haben. Viele Kinder, Jugendliche denken überhaupt nicht drüber nach, ob sie eigentlich wollen oder nicht, sondern es ist einfach gefühlt der Lebensweg, der einfach vorgegeben ist. Mhm. Und für mich war das so, jetzt ist auf einmal alles in Gefahr, was ich machen wollte. Das ist auch wieder, dass es bestätigt ist, dass ich da nie drüber nachgedacht habe, dass es eine Option ist oder keine Option ist, das zu tun. Und deswegen bin ich dann nach dem Abitur ins Unternehmen eingestiegen, dann eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht, parallel. Also ich war die meiste Zeit nicht da, weil mein erster Schultag habe ich am Abend vorher, also die Nacht vorher, eigentlich bei der Kripo verbracht, weil ein Mitarbeiter meine Mutter angegriffen hat, weil er gedacht hat, wir haben belastende Beweise, dass er nebenbei schwarz was gearbeitet hat für einen Kunden. Und dann kam irgendwie raus, dass uns Mitarbeiter betrügen wurden. Und das war eigentlich so der Anfang vom Ende. Long story short, 4 Jahre später war dann von Kripo über Bankbetrug, die Bank hat Steuern hinterzogen, Fördergelder hinterzogen. Inzwischen haben sie meine Eltern scheiden lassen. Ich habe dann die Agenturleitung übernommen. Und also so alles, was man sich denkt, was nicht passieren sollte, ist irgendwie passiert. Und 4 Jahre später habe ich dann wortwörtlich keine Luft mehr gekriegt. Also mein Gott sei Dank und leider gibt zuerst mein Körper auf, dann mein Kopf. Und da hat dann mein Körper ziemlich aufgegeben. Und das war dann der Moment, wo ich mich auch entscheiden musste, okay, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann aber 22, 23, sowas.
Wir kommen ja eben nur zum Happy End. Ich will das auch nicht, also dieser Podcast soll jetzt kein Jammern sein, wie schlimm was ist, aber ich mag da auf einem Aspekt da gerne bleiben, weil dieses ganze Thema, mach dich selbstständig, mach dein Ding, sei dahinter, verwirkliche dich. Das ist ja was in Wirklichkeit dir von Kindesbeinen an mitgeben worden ist. Ich bin nicht in der Selbstverständlichkeit groß geworden, hier mit 10 Jahren gefürchtet, mich selbstständig zu machen, bis ich es dann habe und möchte nichts anderes mehr machen, auch wenn ich die Schattenseiten mittlerweile auch ganz gut kennengelernt habe. Jetzt bist du aber da, so wie du das jetzt geschildert hast, ja in Wirklichkeit gefangen in diesem Konstrukt, in diesem System, in all dem, was da jetzt dahinter ist, und bist aber sozialisiert damit. Wir haben unser Unternehmen, du gehörst du dazu. Wie tust du mit diesem Freiheitsdenken, du kannst machen, was du willst, jetzt einmal vor dem Hintergrund? Das hat er dann noch ein bisschen Entlieferung entgegenkommen von mir.
Also, kurz zum Wort, kannst machen, was du willst. Das ist erstmal ganz wichtig, dass man weiß, was man überhaupt will. Es ist nämlich ganz, ganz ein wichtiger Punkt und auch im Kontext von Familienunternehmen. Weil als Unternehmerskind, es ist einem oft gar nicht bewusst, wie sehr einen das prägt.
mich hat das wirklich viel Zeit und Arbeit und auch Unterstützung gekostet, um rauszufinden, wer bin ich denn wirklich? Wenn diese ganzen Prägungen wegfallen, diese Erwartungen, die da mitschwingen, dieses, was man glaubt, sein zu müssen und tun zu müssen. Und das ist gerade im Unternehmerbereich extrem, weil jeder erzählt einem, wie Unternehmertum geht. Jeder sagt einem, was man tun muss und wie man es leben muss und dieses und jenes. Und so viele versuchen, jemand anderes zu sein und ein Unternehmen auf eine Art und Weise zu führen, die sie glauben, dass richtig ist, aber gar nicht finden, was. Und es gibt tausend Möglichkeiten, ein Unternehmen zu führen. Und als Unternehmerskind übernimmt man das halt, wie man es gelernt hat, weil man es halt von Anfang an gelernt hat. Und dieses Hinterfragen, ist das jetzt richtig, ist das sinnvoll überhaupt, was wir da machen? Also ich habe mich dann ertappt, dass ich später dann wieder, kommen ja dann noch dahinter, weil ich bin jetzt schon seit über 11 Jahren wieder mit meiner eigenen Firma selbstständig. Ich habe mich ertappt, wie ich Sachen wollte, wo ich mir dachte, was tue ich denn jetzt eigentlich? Weil dieses äußerliche Konstrukt von unserem Familienunternehmen weggefallen ist, aber ich habe mich immer noch so verhalten, wo ich mir gedacht habe, wenn es total anrennt, was machen da jetzt? Und das funktioniert halt, wenn das Außen wegfällt, kann man sich beobachten. Wenn man aber noch in diesem äußeren Konstrukt vom Familienunternehmen drin ist, fällt es total schwer, diesen Schritt zurückzugehen und zu reflektieren, dass das, was man da macht, vielleicht gar nicht sinnvoll ist.
Ich werde jetzt ein bisschen rufen müssen, aber habt ihr so einen Punkt geben, wo du gesagt hast, okay, ich muss da jetzt irgendwie einmal hinausgehen, oder ist der passiert?
Hinaus aus was?
Naja, aus dieser Situation so, dass du dich selbst beobachten kannst, genauso wie du das jetzt gerade gesagt hast, weil das ist ja was, ich habe in einem anderen Projekt einmal einen Blogartikel geschrieben, dieser scheiß Erneuerungsmoment kommt einfach nicht, um da zur Erkenntnis zu kommen, dass es halt ein Prozess ist und man dann draufkommt, okay, das hat sich jetzt über Jahre, Monate, Wochen, je nachdem, was es halt dann ist, halt aufbaut. Aber hat es so irgendwie diesen scheiß Erleuchtungsmoment gegeben oder war es wirklich ein Prozess, weil ich jetzt komme?
Also es war ein Prozess. Ich habe das Glück und das Pech, dass ich generell sehr gut drin bin, mich selbst zu analysieren und das, was ich tue, zu analysieren, was manchmal sehr, sehr anstrengend ist, wenn man das ständig tut. Also das ist tatsächlich nicht nur gut. Aber ich bin auch zusätzlich noch sehr gut, mir selbst den Weg zu stellen. Und wenn man dann sehr gut ist drin, sich zu analysieren und sich im Weg zu stehen, dann kann man wahnsinnig gut analysieren, dass man sich gerade wahnsinnig schön im Weg steht. Und das war so, das ist mir dann immer wieder aufgefallen, wo ich meine, Moment mal, wieso, was jetzt schon wieder? Wo stehe ich jetzt wieder? Also es war gar nicht unbedingt dieser Erleuchtungsmoment, sondern es war wirklich dann immer dieses, jetzt bin ich immer noch nicht weiter. Ich sollte weiter sein. Und irgendwann mal ist das weggefallen. Ich habe da gerade Podcast-Folge dazu gemacht, passenderweise. Das ist, man hat immer das Gefühl, man müsste, man könnte, man muss nur wollen. Sind wir wieder bei den ganzen, die sagen, Unternehmertum, du musst wollen und dieses und jenes. Und das Wollen allein reicht halt manchmal einfach nicht. Und wenn man dann will und macht und tut, und mir ist es so dann vorkommen, dass ich mache und tue in meiner Käseglocke. Und außer dieser Käseglocke kommt es einfach nicht raus. Und das war dann so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, irgendwann mal war es so, dass ich mir überlegt habe, entweder sperre ich jetzt wieder zu, oder ich muss mir echt Hilfe holen und Unterstützung holen und muss das endgültig lösen, weil das so offensichtlich ist, dass ich mir im Weg stehe. Und somit war das war so der Moment, der dann wirklich das letzte Stückchen nochmal, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich echt was ändern. Und davor waren das schon ganz, ganz viele kleine Schritte. Ich habe irgendwann mal festgestellt, bei mir ist in anderen Bereichen öfters mal immer das Gleiche passiert. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich die einzige Konstante bin, muss es an mir liegen. Das ist einfach Mathe. Wenn das Ergebnis immer null ist und ich multipliziere irgendwas mal x, dann ist x gleich null. Das ist einfach logisch. Also muss ich an mir was ändern, damit sich was ändert. Das war so, diese Erkenntnis hatte ich irgendwann mal und die hat dann sehr geholfen.
Wie leicht fällt es dann? Dann muss ich Hilfe holen. Du hast jetzt gerade gesagt, du brauchst eine Unterstützung, du musst an dir arbeiten. Das waren jetzt ein paar Dinge jetzt drinnen. Gleichzeitig hätte ich jetzt den Eindruck, und du korrigierst mich, wenn ich daneben liege, dass du halt doch sehr zu Eigenverantwortung, Dinge voranbringen, sich selbst helfen, Eigenständigkeit halt irgendwie geprägt bist dazu.
Ja.
Das stelle ich mir jetzt schwierig vor, dort sich hin zu entwickeln.
Ja und nein. Also Verantwortung ist einer meiner wichtigsten Werte. Und es ist halt einfach so, als Unternehmerin, ich bin für mein Unternehmen verantwortlich. Und es ist dann einfach auch ganz pragmatisch für Entscheidung. Irgendwann muss ich mir überlegen, was ich will. Dann sind wir wieder beim ich kann alles machen, was ich will. Wenn ich mein Unternehmen führen möchte, und ich will ja nicht nur das Unternehmen führen, sondern will ja was erreichen mit meinem Unternehmen. Ich will was verändern, ich will was bewirken. Wenn ich das wirklich will, muss ich einfach gewisse Schritte gehen. Und das ist dann diese Entscheidung, bin ich bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen, dass ich es nicht mache, dass ich mir jetzt keine Unterstützung hole? Der Preis war dann ziemlich hoch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin eigentlich nicht bereit, weil die Konsequenz wäre gewesen, ich hätte mir wieder einen Job gesucht, was jetzt nicht unbedingt ein Weltuntergang ist, aber nicht unbedingt das, was mir liegt. Aber vor allen Dingen hätte das bedeutet, dass ich nicht das machen kann, was ich machen möchte und nicht die Dinge verändern kann, die ich verändern möchte. Und der Preis war mal zu hoch, da war dann sich Unterstützung holen doch nicht so falsch.
Cool, vielleicht nicht genau dahin, was müsst denn verändern? Weil das ist was, was glaube ich alle, die sich irgendwie selbstständig, unternehmerisch irgendwie benegen, ja, natürlich wollen wir alle irgendwie auch leben können davon und Geld verdienen und dass es immer mehr sein kann. Okay, das nehme ich jetzt einfach mal als gegeben, das ist so, aber wenn wir uns nicht unbedingt in so einer speziellen Szene bewegen, wo halt irgendwie die Statussymbole vorrangig unterwegs sind, geht es ja meistens schon auch darum, irgendetwas bewegen zu wollen. Den Kleinen, den Großen, wo er immer. Was willst du bewegen?
Also einer ist es ganz spannend, weil es gibt nämlich zwei Gründe, warum ich gegründet habe. Meine Hauptintention war gar nicht unbedingt, dass ich was verändern wollte, sondern ich wollte einfach was Sinnvolles tun. Ich war davor relativ unterfordert in meinem alten Job. Und dann habe ich gegründet, damals als klassische Werbeagentur, und habe dann festgestellt, die Leute wissen überhaupt nicht, was sie eigentlich machen wollen. Und wie und was. Und dann mache ich jetzt irgendwas und dann stellen sie fest, dass das doch nicht ist. Also bringen wir das doch erstmal irgendwie in Ordnung, weil dann ist es sinnvoll, dass ich das mache und ich mache nicht alles fünfmal. Ich habe keine Lust, den hier fünfmal zu. Also es war immer so ganz pragmatischer Effizienzgedanke, um dass die Arbeit jetzt entstanden ist, die entstanden ist. Und dann, was er mal ganz gut beschreibt, was ich in die Welt bringen möchte oder was ich tun möchte. Ich habe jetzt zwei Mitarbeiterinnen. Mir hat vor Weihnachten meine eine Mitarbeiterin, die hat lange Zeit Job gesucht, alleinerziehende Mutter, mit Tränen in den Augen gesagt, dass sie so dankbar ist, dass ich sie angestellt habe, dass für sie 2024 das tollste Jahr überhaupt war, weil sie bei mir arbeiten darf.
Und was machst du mit deinen Mitarbeitern?
Ich bin Mensch.
Okay.
Und das war das, wo ich mir gedacht habe, sagt sie, sind eigentlich alle komplett bescheuert. Weil das, was ich mache, ich behandle sie als Mensch, ich gehe menschlich mit ihr um. Wenn es irgendwas gibt, dann muss man halt eine Lösung finden. Aber ich bin jetzt nicht die allertollste, die beste Führungskraft und überhaupt. Ich habe genauso Fehler, für mich arbeiten das manchmal auch anstrengend. Aber ich sehe sie als Mensch, ich schätze sie und ich gehe einfach nur menschlich mit ihr um. Und wenn das schon reicht, dass man zum tollsten Arbeitgeber für die Mitarbeiter wird, dann fehlt's wirklich, wirklich weit bei uns in der Unternehmenswelt.
Da gibt's jetzt natürlich die andere Seite auch, nämlich die Kunden. Und man hat so Erlebnisse. Und auch da jetzt, es soll jetzt nicht, dass die Kundenbeschimpfung werden, aber es gibt halt auch die Geschichten, Menschlichkeit ist was man nah ist, wo ich natürlich sofort anspringe. Ja, und dann gibt es halt auch die halt einen Scheißlieferanten brauchen und wo halt Menschlichkeit jetzt im Business vielleicht aus der Kundenperspektive nicht das Erste ist, sondern bringt die Leistung für die Zahl, das andere ist mir wurscht.
Ja, die haben dann einfach andere Werte als ich. Also das ist immer jetzt genau eigentlich bei meinem Thema, weil jedes Unternehmen hat ja Werte und das ist total legitim. Also ich finde es auch total legitim, wenn jemand ein Unternehmen gründet, damit er sich dann eine Rolex oder Porsche und was er sich was kaufen kann. Und dessen Hauptantrieb ist, Geld zu verdienen. Kann man machen, will ich nicht machen. Und für solche Leute arbeite ich auch nicht, weil wir einfach nicht zusammenpassen. Das macht weder sie noch mich glücklich. Also da ist es einfach so, dass von den Werten muss es einfach passen. Und ich finde dennoch, dass egal was man will, es gibt keinen Grund, andere Menschen nicht als Menschen zu behandeln. Egal wie meine Unternehmenswerte sind, muss ich meine Mitarbeiter nicht schlecht behandeln,
Vor allen Dingen ist es auch noch dumm, weil es kostet mich Geld. Also wenn ich als Unternehmer Geld verdienen will, dann ist es sinnvoller, ich gehe wertschätzend und wertvoll mit meinen Mitarbeitern um, weil es bringt mir unterm Strich einfach mehr Geld. Und der Umsatz steigt, die Leute werden effektiver, die Mitarbeiterfluktuation nimmt ab. Also es ist einfach nur, selbst wenn man ganz pragmatisch und effizient denkt, ist es total sinnvoll, nett und wertschätzend mit seinen Mitarbeitern umzugehen.
Sehe ich ganz genial alles. Also das Prinzip der Heilsamkeit, tu nichts, was jemand anderen schadet oder auch dir selbst schadet und umgekehrt schauen wir, dass uns alle gut geht. Davon natürlich viel halten ist halt an vielen Stellen dieser Tage. Das ist schwierig zum Umsetzen.
Ja, weil es erfordert nämlich auch, dass man sich selber immer wieder hinterfragt und an sich arbeitet und diese Schritte, wie wir vorhin gehört haben, auch einfach geht. Man muss halt einfach bei sich auch anfangen, auch als Unternehmerin oder gerade als Unternehmerin und Unternehmer, weil wir einfach Verantwortung für Menschen haben, auch Verantwortung für die Gesellschaft. Wir prägen die Gesellschaft, ob wir wollen oder nicht. Und muss man sich halt überlegen, welchen Teil will ich beitragen? Will ich dazu beitragen, dass halt noch mehr Hass, noch mehr Schimpfe, noch mehr Hetze, gerade in der aktuellen Zeit, politische Lage, wir würden ja gar nicht drüber nachdenken, will ich dazu beitragen oder will ich vielleicht dazu beitragen, dass wenn man Kinder hat, dass die in einer besseren Gesellschaft mit mehr Friede und Freude und Liebe aufwachsen?
Ja, wär schön. Ich fürchte nur, dass wir es im Podcast, diese großen Themen, also so gerne besprechen, die würden uns wahrscheinlich zu weit führen. Und ich muss jetzt auch durchschauen, dass wir uns nicht zu sehr vergaloppieren, weil wir sind ein bisschen abgebogen. Und irgendwann, also du hast ja schon gesagt, du führst dein eigenes Unternehmen, du bist nicht mehr in diesem Familienunternehmen, hast eigene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Irgendwann hast du es ja auch gründen müssen. Und jetzt kommst du ja wohl auch ein bisschen aus bewegten Zeiten, die da rundum waren, was vielleicht Dinge erleichtert, aber nichtsdestotrotz, dort ist es ja ein Schritt aus einem gewohnten Umfeld, aus einer Komfortzone, wenn man das nur so nennen kann, heraus. Und da hat ja jeder von uns andere Strategien, wie gehe ich um damit. Was war da so in deinem Hirn los? Und das geht es mir auch mit diesem Podcast so ein bisschen. Ich möchte auch so ein bisschen die Fragen stellen, die ich hören hätte müssen, bevor ich gegründet habe. Und da hat mich natürlich einmal am meisten interessiert, wie denken da jetzt unternehmerisch denkende Menschen? Was war der Zugang? Wie hast du diesen Weg? Weil zuerst ist es immer ein Gedanke und der muss dann keimen. Was war da die Basis? Was war das Content mal weggeordnet?
Also bei mir war es so, ich bin eine bisschen störrische Angestellte, muss ich dazu sagen. Ich habe das Problem, dass ich immer versuche, rauszufinden, was der Sinn dahinter ist. Wenn die Vorgesetzten den Sinn selber nicht so gut kennen, ist das relativ problematisch, weil mir das oft sehr spät aufgefallen ist, dass die eigentlich keine Ahnung haben und das ist oft nicht so gern gesehen. Und somit war ich jetzt schon das Angestellte, also ich hatte jetzt keinen Job, wo ich sage, ist voll super, fühle ich mich total wohl. Noch dazu musste ich um 6:30 aus dem Haus gehen. Und ich bin kein Morgenmensch, also das hat auch nicht besser gemacht. Und dann war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, es haben sich die äußeren Umstände geändert, aber ich habe mich nicht geändert. Also warum gründe ich jetzt nicht einfach? Und was ist das Worst-Case-Szenario, das passieren sollte? Ich war damals Single, ich habe keine Kinder. Es war jetzt, meine Unterhaltskosten waren jetzt nicht unendlich hoch. Dann habe ich mir gedacht, was ist das Schlimmste? Das Allerschlimmste ist, ich muss mir wieder einen Job suchen. Das heißt, ich bin genau wieder da, wo ich jetzt bin, aber vielleicht ist es sogar ein bisschen besserer Job. Man muss zu der Verteidigung sagen, die Firma ist super, es war halt einfach nicht meins. Und somit war dieses, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich genau da bin, wo ich jetzt bin.
Mhm.
Das ist jetzt nicht so dramatisch.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, okay, ich probiere es mal. Und das war dann dieses, wo der Grund, wo ich dann einfach gesprungen bin. Gesagt habe, wenn nicht jetzt, wann dann?
Okay, du bist jetzt den Weg gegangen. Wie war es damals? Ich weiß noch, wie ich gegründet habe und es gibt so einen Spruch, der kommt von mir immer wieder. Ich liebe meine Selbstständigkeit, trotz aller Höhen und Tiefen und trotz all den Herausforderungen, die da immer wieder auch kommen und sich wiederholt und was auch immer. Nur die ersten 2 Jahre von meiner Selbstständigkeit, die brauche ich nicht mehr.
Die waren bei mir gar nicht so schlecht, bei mir ging es dann nahtlos. Ich hatte das, ich will es nicht Glück nennen, weil es das Glück impliziert immer, dass man nichts damit zu tun hatte. Ich habe eigentlich von Monat 1 genug Umsatz gemacht und konnte genug Rechnungen schreiben, dass ich meine Kosten gedeckt waren. So, aber ich hatte keine Ersparnisse, also es wäre dann, ich musste Umsatz machen. Das hilft übrigens auch. Also kein finanzielles Polster zu haben, hilft, wenn, das Familienunternehmen gibt es auch nicht mehr. Also bei uns war alles weg. Somit war auch nicht die Option, irgendwie wieder zurück ins Elternhaus zu ziehen. Also es gab einfach vorwärts oder gar nicht. Das ist definitiv hilfreich dabei. Bei mir war es dann so, dass ich durch diese Erkenntnis, dass das so nicht funktioniert, habe ich angefangen, noch Weiterbildungen und Coaching-Ausbildungen zu machen. Und da habe ich dann irgendwann mal die Richtung verloren. Und das war so nach 4, 5 Jahren der Selbstständigkeit, wusste ich dann eigentlich gar nicht, was ich jetzt überhaupt will. Und dann sind die ganzen Kunden weggefallen und dann lief es eigentlich gar nicht mehr. Und das war dann der Moment, wo ich mich hingesetzt habe und mir wirklich überlegt habe, was will ich eigentlich? Wo soll es denn jetzt hingehen? Und nochmal mit mir einen Prozess gemacht habe, den ich jetzt spannenderweise meinen Kunden mache, in weitergeführter Form. Aber das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt muss es funktionieren. Und natürlich war es super anstrengend und hat mich auch zwischendurch schlaflose Nächte gekostet. Ich glaube, jeder kennt das, dass man sich denkt, hoffentlich kommt die Rechnung und hoffentlich kommt ein neuer Auftrag. Und gab die Momente, wo das Geld am 28. eingegangen ist, am 29. hat die SVS abgebucht. Also so, puh, Gott sei Dank ging es sich aus. Also diese Momente gab's. Und ich muss auch sagen, wenn man mit meiner Geschichte ein Unternehmen gründet, dann muss man das schon sehr wollen. Also es gibt schon, man hätte es schon leichter machen können, aber ich neige nicht dazu, es mehr leicht zu machen.
Ja, ich glaube, das verbindet uns. jetzt haben wir ja genau diese Geschichten. SVS ist zu zahlen, das berühmte zweite Jahr, wo halt dann Nachzahlung und Vorauszahlung irgendwie zusammenkommen und so weiter. Und ich habe neulich wieder so eine Werbung sehr penetrant eingespielt gekriegt mit ich bring dich auf 10.000 Euro im Monat. Gut, kann man hinschreiben. Wenn man es bei mir so durchkalkuliere, dann ist das eh so ungefähr das Minimum, das es irgendwie braucht, damit es einigermaßen Sinn macht, das Ganze, wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, also da ist man weit weg von weich.
Ja.
Da sind Fixkosten gedeckt, da sind Menschen gedeckt, die halt dann irgendwo mal dazu arbeiten. Also wenn ich mir es dann so runterrechne, dann habe ich in etwa Gehalt, das ich wahrscheinlich dann auch in einem Unternehmen mit meinen Berufsjahren und so weiter irgendwo kriegen würde. Und wir haben ja ständig da dieses Suggerieren von Reichtum, Fülle, Materialismus, wollen natürlich auch Kohle machen damit. Was sind so deine Gedanken dazu über den eigenen Wert? Weil irgendwann geht es darum, eine Rechnung zu schreiben und dann muss ich oder ein Angebot schreiben und das dann auch argumentieren zu können und so bewusst natürlich auch dahinter zu stehen und zu sagen, ich bin das wert. Wie geht es da so in diesem Themenfeld, dem Spannungsfeld?
Mittlerweile relativ gut. Es war aber auch Arbeit, dahin zu fammeln. Also wenn ich mir meine Angebote vor 10 Jahren anschaue, denke ich mir, wow, das war echt günstig. Was super wichtig ist, dass man sich mal irgendwie Referenzen holt, dass man mal, was verlangt eigentlich der Markt und nicht meine Blase. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich habe mit jemandem viel zusammengearbeitet, der einfach bei Geld selber immer sehr klein denkt und das ist als viel zu teuer und viel zu teuer. Und da muss man dann schauen, dass man sich nicht anstecken lässt. Also in dem Fall ist es wirklich wichtig, dass man sich mal anschaut, was verlangen denn andere? Und das hilft dann oft einfach mal wieder ein bisschen realistischen Blick auf die Zahlen zu kriegen. Ich bin ein großer Fan davon, dass man das wirklich alles mal durchrechnet. Also wir brauchen Klarheit, wir müssen wissen, was Status ist, um Entscheidungen zu treffen. Ich muss wissen, was sind wirklich meine Fixkosten, was muss ich Minimum verdienen, was ist realistisch, wenn man mit Stundensätzen kalkuliert. Und ich kenne alles von Value-Based Pricing und so weiter, aber ich finde, man muss trotzdem generell mal anfangen, dass man mal weiß, über was reden wir denn überhaupt. Wenn ich mit einem Stundensatz rechne, dann weiß ich ungefähr, wie viele Stunden kann ich investieren. Ich komme maximal auf 50% an Projektstunden, die ich verrechnen kann. In einer guten Woche,
aber mehr als 50-60% niemals. Der Rest ist alles andere. Wenn einem das bewusst ist, das relativiert dann schon mal den Stundensatz. Und wenn man das sich wirklich mal durchkalkuliert, was ist denn das Minimum? Dann haben wir eine gute Ausgangsbasis. Und das ist total wichtig, weil viele machen das schon nicht und fangen noch weiter drunter an. Und dann gibt's natürlich auf der anderen Seite die, die immer sagen, du musst unbedingt und die 10.000 Euro Umsatz, ich meine, das ist ja total zu bitten. 10.000 Euro Umsatz ist sowieso völlig irrelevant, weil ich kann, wenn ich 5.000 Euro in Ads stecke, kann ich auch 10.000 Euro Umsatz haben, aber habe halt allein schon mal 5.
Ja, na, das würde ich sowieso bei diesen Herrschaften immer interessieren, wenn sie mir mal irgendwie ein Ergebnis dann auch liefern würden und nicht irgendwie Umsatz zahlen, weil Umsatz sagt am Ende
genau gar nichts.
Nicht, ja, vielleicht was über Risikobereitschaften aus, aber mehr schon nicht.
Also da sieht man, Handwerker hat ja ganz andere Ausgaben, als man als Dienstleister hat, und somit kann man die Umsatzzahlen zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen. Und was ich dann angefangen habe zu machen, ich habe ein Angebot geschrieben, dann habe ich mir überlegt, macht mich das glücklich, diesen Auftrag zu diesem Preis zu machen?
Ja.
Und wenn ich mir gedacht habe, na, dann habe ich einfach noch was draufgeschlagen. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Kunst im Unternehmertum des Loslassens. Und zwar nicht, dass wir, in uns stress mal hier so, dass wir nicht einfach loslassen, dass es runterfällt, sondern dass wir es loslassen, dass wir aufhören, es festzuhalten. Und das ist bei Angeboten genauso. In dem Moment, wo es mir um das Gegenüber geht und um die Sache und das, was ich mache, und ich diesen Gelddruck dahinter loslasse, kann ich ganz anders mit den Leuten reden und muss auch oft gar nicht mehr verkaufen. Und dann gibt's natürlich noch jemanden, der dann irgendwie sagt, hier, ich will eigentlich Nachlass und weniger, aber das passiert mit Preis selten. Weil in dem Moment, wo man die Leute mitnimmt, wo man zeigt, dass man was kann, das ist die Basis, man sollte wissen, aber, also,
wir löschen. In aller Leistung.
Aber es sollte man das können, was man tut, und auch wissen, dass man es kann. Also es gibt ja aber auch viele, die es wahnsinnig gut verkaufen können, ohne dass sie was können dahinter. Also die gibt es ja auch. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber wenn ich dann sage, okay, ich lasse es los und es ist okay, wenn ich den Auftrag nicht kriege. Also das war so, da hatte ich mal so einen Aha-Moment. Da hatte ich einen Auftrag, ein Angebot geschrieben, da war ich für meine Verhältnisse damals war das relativ hoch. Und dann hat der Kunde geglänzt, das ist zu teuer. Und gesagt, okay, gut, dann bin ich nicht die Richtige.
Das war tatsächlich für mich gerade so in den ersten Jahren eine totale Angst, dass wer zu mir sagt, das ist zu teuer. Also heute, okay, dann entweder erklärt man die Leistung nur mal, oder es gibt halt vielleicht doch einmal eine Leistung obendrauf, wenn sie sich abheben lässt. Aber das war für mich so, ja, dass das Absprechen der eigenen Kompetenz, so dieses, um Gottes Willen, der findet das jetzt zu teuer. Heute bin ich da fast ein bisschen kämpferischer zu dem Thema, wenn was kommt. Ich habe gestern, vielleicht der Beispiel, gestern für eine Kollegin ein Telefonat geführt, weil ich in dem Projekt irgendwie drinnen war, wo der Kunde die Anforderungen verändert hat, nur noch die halbe Leistung braucht, vorher noch erst drüber gesprochen worden, und jetzt ist ihm das zu teuer. Okay, gut, verstehe, der habe jetzt nur noch die halbe Arbeit und soll nur den vollen Preis, der vereinbart ist, zahlen, dass der verhandeln will, ist klar. Nur die zwei haben so aneinander vorbeigeredet, dass gar nicht klar war, dass nur noch die halbe Leistung gefragt ist.
Womit wir wieder beim Anfang wären, dass wir miteinander reden sollten und zuhören, und zwar wirklich miteinander reden.
Ja, gut, das hat also ich würde jetzt gar nicht analysieren, was da genau gelaufen ist in der Kommunikation. Aber wo halt dann auch ich gemerkt habe, dass es mit mir was tut, jetzt eher in Richtung Kunde, dass es mir ein bisschen verärgert, dass der dann halt so anfängt mit, naja, und das ist ja viel zu teuer und das ist happig und so weiter. Und nur weil er jetzt, dann habe ich jetzt konkret am Social Media Post gegangen, nur weil er jetzt die Hälfte Postings braucht, heißt das nicht, dass das exakt die halbe Arbeit ist. Weil ein Redaktionsplan, das durften wir machen und so weiter. Und da, was waren so deine Wege, da einfach als Selbstvertrauen aufzubauen? Weil ich habe heute relativ wenig Probleme, meine Sätze zu argumentieren und zu erklären, wie setzt du das zusammen, weil es einfach auch kalkuliert ist, genau wie du gesagt hast. Aber da muss man ja hinkommen.
Also ich habe, was da ein ganz wichtiger Punkt ist, was du da gesagt hast, wir sind beide in einer Branche, wo die Leute meistens nicht verstehen, wie Aufwand das ist. Mittlerweile mache ich zwar noch Design, aber gar nicht mehr hauptsächlich, beratend tätig. Und viele Leute glauben, das macht man halt schnell. Und das mal ganz banales Beispiel, dass das Schriftsuchen, die richtige Schrift für ein Logo, einfach, dass man mal 6, 7, 8 Stunden mal die richtige Schrift suchen kann. Es ist den Leuten gar nicht bewusst, die glauben, man nimmt halt eine. Aber dass die Schrift ja auch zu den Werten und alles passen muss und dass das einfach Zeitaufwand ist, ist den Leuten gar nicht bewusst. Also das ist mal so eines der größten Herausforderungen, dass die Leute glauben, es geht so schnell. Das macht man mal schnell. Und meistens ist es scheiter, wenn Leute so absolut ständig über den Preis diskutieren, dass man damit den einfach gar nicht arbeitet, weil das geht dann einfach nur so weiter. Und sie projizieren ja ihre eigenen Geldängste auf einen. Das hat ja nichts mit meiner Leistung zu tun, sondern sie haben ja gerade ein Geldproblem, nicht ich. Und wenn man das mal klar hat, dass gar nicht um einen selber geht, sondern dass die hat es gerade einfach. Vielleicht müssen sie die SVS zahlen oder machen Nachzahlung. Wer weiß, was da dahinter ist. Das hilft schon mal, das zu differenzieren, dass man einfach merkt, okay, das hat mit mir gar nichts zu tun und es wird immer Leute geben, die es billiger machen. Ich habe jetzt den Vorteil, dass mein Angebot relativ einzigartig ist. Also entweder will man mit mir arbeiten oder nicht. Mhm. Und dann kostet es das, was es kostet. Es gibt sicher Leute, die teurer sind. Es gibt sicher Leute, die günstiger sind. Aber man kriegt halt nicht das, was man bei mir kriegt. Mhm. Und somit ist es dann einfach, es kostet, was es kostet. Und was ich mittlerweile mache bei größeren Projekten, dass ich wirklich rausarbeite, was machen wir, ist wirklich erklären und mir teilweise auch eine Stunde Zeit nehmen für die Angebotspräsentation, dass man die wirklich mitnimmt, dass sie verstehen, um was geht's da eigentlich und welchen Benefit haben sie. Und das hilft extrem. Und ansonsten ist es tatsächlich in dem Moment, wo man sagt, dann halt nicht. Das ist eigentlich das, was bei mir am besten funktioniert hat, verkaufstechnisch. Wenn jemand handeln wollte und ich sage, ist okay, wenn das nicht in ihrem Budget ist, dann können sie gern mit jemand anders arbeiten. Ist total okay.
Gut, da muss man ja auch hinkommen, zu dann halt nicht. Weil wenn das jetzt mein Ich von vor 7 Jahren dazu ist, der kriegt einen Herzinfarkt, um Gottes Willen, muss einen Auftrag, dann geben wir halt nochmal ein bisschen nach. Hauptsache der Auftrag ist da, Hauptsache der Umsatz ist da. Es lebt sich deutlich leichter in Phasen, wo man das tun kann. Also meine Erfahrung ist halt, okay, wenn ich weiß, ich habe halt einen gewissen Deckel und weiß, wenn ich den habe, dann kann ich beginnen zu sagen, okay, das jetzt mich nicht, mache ich nicht. Wenn ich da drunter komme, dann steigt die Bereitschaft zumindest bei mir schon zu sagen, okay, da haben wir halt dann irgendwie nur mal die Möglichkeit, irgendwas nachzubessern im Sinne des Kunden.
Da sind wir jetzt beim ganz, ganz großen Punkt Vertrauen. Das ist was so wichtig ist, weil ich habe mir da letztens über Gedanken gemacht, weil ich habe jetzt ein eigenes größeres Büro und habe mich abgefahren, ist es eigentlich, dass wir als Unternehmer und Unternehmerinnen Entscheidungen treffen auf Basis von der Zukunft, die wahrscheinlich so eintreffen wird oder auch nicht. Das heißt, wir treffen allein die Tatsache, dass wir gegründet haben und unser ganzes Leben fußt ja auf der Annahme, dass irgendwas weiter passieren wird, von dem wir keine Ahnung haben, ob es passieren wird oder nicht. Und das ist, so funktioniert es einfach. Und ich muss darauf vertrauen, dass das weiterhin so funktionieren wird, dass die Dinge eintreffen werden, die ich haben möchte. Und ich habe diese Entscheidungen auch getroffen, als es finanziell schwierig war. Es gibt so Projekte, da kann man sagen, okay, das kann mitlaufen und das ist jetzt einfach unkompliziert und geht schnell. Aber meistens sind die Projekte, die waren dann so aufwendig. Die sind vom Stundenanzahl so übers Ziel hinausgeschossen. Die haben so viel Kapazität gebunden, dass sich das am Ende nicht lohnt. Und wenn es wirklich nicht so ist, dass man sagt, okay, ich muss jetzt die Rechnung schreiben, weil wenn ich den Auftrag jetzt kriege, kann ich Vorauskasse verlangen und dann ist das Geld am Konto, das dann die SVS abbuchen kann oder was auch immer. Also wenn es nicht so knapp ist, dass ich sage, das rettet mich jetzt, dann lohnt sich's nie. Weil man die ganze Energie, die man darauf aufwendet, dass man diesen Kunden irgendwie rumbringt, um am Ende dann niemals seinen Stundensatz ausrechnen darf, weil das geht sich nie aus. Wenn man die Zeit investiert, dass man neuen Kunden generiert,
oder dass man schaut bei den Bestandskunden, ob man da nochmal nachhaken kann oder ob es ehemalige Kunden gibt, die noch was brauchen. Die Zeit ist tausendmal besser investiert als in einen schlecht bezahlten Auftrag, wo das Gefühl auch nicht passt und wo die man eigentlich nur macht, damit es Geld stimmt. Das kostet so viel Energie.
Da war jetzt auch so ein bisschen drinnen, so ein bisschen das Urvertrauen, es wird schon was kommen. Und bin jetzt gespannt, ob das, was ich jetzt gleich sage, möglich eine Resonanz trifft und ich in einem Eck stehe, wo ich mir normalerweise nicht so gern ziehe. Aber was ich schon für mich jetzt auch immer wieder gesehen habe, es kam dann immer zu dem Zeitpunkt auch auf wundersame Weise genau das, was ich halt gerade irgendwie braucht habe. Und das, da habe ich auch tatsächlich eine Resilienz aufgebaut über die letzten Jahre, wo ich einfach dann merke, in solche Phasen, ich kriege nicht mehr die Schnappatmung, um Gottes Willen, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich warten, dass irgendwas kommt, sondern es fügt sich schon. Das ist jetzt natürlich schwer esoterisch, was da sagt, dass da irgendwie.
Ja, gar nicht unbedingt. Also wenn man mal irgendwie, wie heißt es das Buch? Dieses Death-Buch, das man als Unternehmer gelesen haben muss von irgendeinem aus den 80ern, 90ern, irgendwas mit Get Rich.
Ich weiß. Napoleon Hill.
Ja, oder. Ich glaube, vielleicht war es Napoleon Hill oder was anderes. Egal, ich schick's dir sonst, dann kann man es hinzufügen. Nee, schon weiß. Eines der Bücher, es hat ein weißes Cover, rote Schrift. Bei uns sind fast rot-orange. Und der hat nämlich auch einen Teil über Spiritualität und über diese Thematik der Gesetz der Anziehung und all diese Sachen. Also wir tun immer nur so. Und wenn man sich mal anschaut, Tony Robbins, ich bin jetzt nicht hundertprozentig voll, hat genau das Gleiche. Also diese ganzen wirklich erfolgreichen Erfolgscoach, die ganzen erfolgreichen Unternehmer, im Endeffekt ist es ja, wenn du eine starke Vision hast, es ist nichts anderes als das, was die ganzen Coaches manifestieren nennen. Wenn du dran glaubst, dass du dahin kommst und dahin gehst, ist es einfach manifestieren unterm Strich. Es ist nichts anderes. Man nennt es halt nicht so. Man geht halt seinen Weg. Aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Und bei mir funktioniert das im Endeffekt auch so. Ich habe keine Ahnung, wie denn tatsächlich. Ich habe noch nie ich denke mir immer, ich muss Vertrieb machen. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, dass ich Vertrieb machen muss. Und dann kommt der nächste Auftrag. Also ich bin noch gar nicht dazu gekommen, eine Vertriebsstrategie aufzubauen. Und alle Vertriebscoaches, die zuhören sollten, ich brauche auch keine. Läuft auch so sehr gut. Und ich glaube, es ist einfach, oder was heißt ich glaube, ich bin sicher, es ist einfach wichtig, dass man überzeugt ist und dass man den nächsten Schritt geht und dass man sich nicht verliert und die Angst nicht gewinnen lässt. Ja. Und das ist auch was, wo wir wieder bei dem Thema sind, dass man als Unternehmer oder Unternehmerin an sich arbeiten muss. Ich kann jedes Mal in Angst und Panik verfallen, wenn mein Konto einen gewissen niedrigen Stand erreicht hat. Oder ich sehe es einfach als Teil des Spiels an und gehe weiter meinen Weg. Wenn ich in Angst und Panik, dann falle ich in irgendwelche Geschichten, bin irgendwo im Kopf, aber überhaupt nicht da, wo ich sein soll. Und es kostet uns so viel Zeit und Geld und Energie. Und dann fängt man an, ich habe irgendwann mal beschlossen, ich glaube Ende 2019 halt beschlossen, ich schenke jetzt nicht mehr unabsichtlich Geld her. Weil nämlich das, was du mit diesem, ich habe Angst zu billig zu sein, zu teuer. Da habe ich dann immer schon erstmal das Angebot lieber ein bisschen günstiger gemacht, damit ich ja nicht zu teuer bin und dann lieber nicht fragen. Also ich habe unabsichtlich wahnsinnig viel Geld hergeschenkt, weil ich gedacht habe, es ist gar nicht wert und so. Und dann habe ich beschlossen, ich schenke jetzt nicht mehr unabsichtlich Geld her. Also ich habe immer noch Aufträge, die ich sehr günstig mache, weil es einfach ein guter Grund ist, die zu unterstützen. Aber dieses sich mal bewusst machen, wie viel Geld man dafür verliert, dass man nicht an seine Arbeit glaubt. Das ist dann relativ teuer. Das muss man halt dann wieder bei der Frage, bin ich bereit, den Preis zu zahlen?
Ja, ich habe da im Dezember so eine für mich überraschende Entdeckung gemacht. Ich habe zwar meine Preise auch über die Jahre natürlich immer wieder angepasst, weil die Inflationslaten der letzten Jahre haben ja auch das Ihrige getan. Und dann habe ich mir es einfach einmal angeschaut, die Inflationsraten, seit ich gegründet habe. Und das ist immerhin ein Drittel, das da irgendwie dazukommt. Dann haben wir einen Stundensatz angeschaut, der halt in einer Kalkulation zugrunde liegt. Der war nicht dort. Mhm. Er war zwar angepasst, wir waren so Bereich 20%, die entweder dazu gekommen sind über die Jahre, aber wo ich halt dann schon gemerkt habe, wie sich das auch so einschleicht. Bei mir sind überall Kalkulationen dahinter. Das ist natürlich auch immer ausgegangen. Aber letztendlich sind es 10%, die da zumindest einmal für ein, zwei Jahre liegen geblieben sind, weil sie in der Kalkulation halt überhaupt nicht drinnen waren, weil sie halt Systeme einschleichen, weil ich Geschäft läuft, ich kenne meine Produkte, ich habe meine Leistungen. Und ganz ehrlich, dann rechnen wir sonst ja nicht mehr ständig alles durch.
Bei mir ist so, ich bin Unternehmerin genug, dass die Finanzen relevant sind. Das ist absolut, weil ich meine, wir müssen am Ende Miete zahlen. Es ist einfach der, klar, gehört dazu, ist Teil von Unternehmertum. Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich, das ist nicht das, was ich machen will. Ich finde es viel spannender, Projekte umzusetzen und alles Mögliche zu machen. Und somit ist das auch was, wo ich sage, ich mache einen Preis. Ich habe keine, also bei mir kriegt man keine 10 Stunden kaufen, sondern Projektpreise. Und ich kalkuliere da alles rein, was da reinpasst, dann mache ich noch meinen Aufschlag drauf, weil ich weiß, dass ich sowieso immer mehr als 100% gebe und dann kriegt man alles von mir. Also kalkuliere ich das rein, dass man alles kriegen kann, ohne dass ich mich danach ärgere, weil das ist wieder bei dem Punkt, nicht unabsichtlich Geld herschenken. Und dann ist es einfach gut. Und das Geld, das kommt hinterher. Das ist so, das ist total wichtig und das muss funktionieren. Und das ist aber was, da kann man sich, also da muss man sich mit seinen Themen dahinter auseinandersetzen, mit den Existenzängsten. Und ich habe natürlich auch den Vorteil, wenn im Leben mal alles weg war, dann ist es jetzt so, ich habe schon mal von Null angefangen. Also von komplett Null. Wenn jetzt wieder alles weg sein sollte, kann ich mir jetzt immer noch einen Job suchen und mein Wissen ist ja immer noch da. Also das ist ja dann alles immer nicht so. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Leute, ich habe jetzt die Woche einen Beitrag gelesen, dass jemand mit 500.000 Euro Schulden sein Unternehmen gegründet hat und dass er dann immer gut schlafen konnte und irgendwas. Es ist ja immer alles relativ. Also wenn Leute mit 500.000 minus Unternehmen gründen und dann sagen, oh, ich kann da super schlafen und ich verstehe überhaupt nicht, warum andere Leute Existenzängste haben. Das ist wieder ein Beispiel, das ist alles nur was in zum Kopf stattfindet. Und als Unternehmer oder Unternehmerin muss man das lösen, weil das gehört dazu, weil sonst macht man sich das Thema schwer, das Leben schwer. Und dann kann man sich um das kümmern, was man wirklich gern macht.
Und das braucht ja den Kopf und das braucht ja auch das auf den eigenen Kopf schauen. Und da haben wir halt auch alle so unsere Tools oder auch Nicht-Tools, mit denen wir arbeiten. Die einen gehen meditieren, die anderen gehen joggen. Der nächste hat irgendein Hobby, das er ausfüllt. Was ist das, wo du dir den Kopf frei hältst?
Ich mache verschiedene Dinge. Ich habe den Vorteil, dass ich unter anderem Coach für The Work of Byron Katie bin. Das ist eine Methode, mit der man relativ einfach negative Gedanken hinterfragen kann. Das mache ich extrem viel. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so intensiv. Das habe ich früher sehr, sehr viel gemacht. Aber immer, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, mache ich das. Der diesen Vorteil ist, man kann das einfach selber machen und braucht Zettel und Stift. Es ist relativ einfach. Das ist das, wo ich, wenn ich merke, es läuft so gar nicht und da ist irgendwas nicht rund. Meine Haupt-Go-To-Methode, mit der ich arbeite. Und vieles mittlerweile, ich mache das jetzt, diese Selbsterkenntnisphase, wie auch immer man es nennen will, seit, ja, nicht jetzt alt, 13 Jahren. Also irgendwann mal hilft es dann auch schon, dass es dann jetzt dann relativ einfach zu merken, Moment mal, ich renne gerade irgendwie kopflos durch die Gegend. Ich muss hier mal aussteigen, Pause machen, Stopptaste drücken, mal schauen, was da gerade los ist. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit meinem Mann relativ gut über diese Dinge reden kann und wir das dann gegenseitig irgendwie ein bisschen analysieren und auseinandernehmen und da Licht ins Dunkel bringen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich nehme das nicht ernst. Also ich sehe das und das ist halt was man lösen kann. Aber Ängste fühlen sich zwar oft lebensbedrohlich an, sind es aber nicht. Das würden wir alle nicht mehr reden. Also in dem Moment, wo man die Angst vor der Angst verliert, ist es dann meistens so, ah, ich bin schon wieder irgendwo. Das ist ja spannend. Was ist es denn jetzt? Was zeigt sich denn jetzt? Und nicht dieses, oh Gott, und ganz schlimm und ich bin so, sondern ja, ist da, wir es machen.
Denn auch das geht vorbei,
ja,
in der buddhistischen Literatur.
Genau. Für mich ist der Sinn und Zweck hier zu sein, dass es mir gut geht.
Und ich sehe jetzt nicht so, wenn man mal schon zurückgeht und sich anschaut, was in der Welt passiert, dann man darf wenig genau drüber nachdenken, weil es wird dann alles ein bisschen absurd. Und in dem Moment, wo man einfach diese komplette Verhaftung ein bisschen los wird, dann, es geht ja eh um nichts. Am Ende des Tages geht es um gar nichts. Man hat immer das Gefühl, es geht um alles, aber na, für mich, bis am Ende des Tages geht es darum, dass es uns gut geht, dass es mir gut geht. Gott sei Dank für mein Umfeld geht es mir gut, wenn es meinen Mitmenschen gut geht. Und ansonsten...
Gute Voraussetzung, ja. Zum Abschluss, der Subtitel zu diesem Podcast heißt Business Backstage. Es sind doch ein paar Jahre Erfahrung, die da bei mir am Tisch sitzen. Hat so einen Backstage-Moment gegeben, der die, abgesehen von dem, was wir ohne Hegel besprochen haben, irgendwie geprägt hat, die Erkenntnis gebracht hat, so eine Überraschung zutage gebracht hat. So ein Ding, das man üblicherweise nicht legt.
Um ehrlich zu sein, gibt es da nicht einen Moment, sondern es ist tatsächlich so, dass ich konsequent immer alles hinterfrage, überprüfe, mir denke, oh, das war jetzt nicht so, was ist da? Also ich habe ja, abgesehen vom Familienunternehmen, war ich nochmal in einem Startup, ich war Gesellschafterin in einem Startup, bin wieder ausgestiegen, habe mit meinem Mann nebenbei noch eine Swingtanzschule. Also es ist ganz viele verschiedene Seiten des Unternehmertums und es gibt gar nicht so das eine, sondern dieses kontinuierliche, immer wieder schauen, was ist jetzt da, reflektieren. Und auch wenn Dinge mal nicht so gut laufen, es ist halt alles eine Chance. Ich habe mal ein Experiment gemacht. Ich bin vielleicht auch ein bisschen albern. Ich habe ein Experiment gemacht mit meinem Kunden des Grauens, habe ich ihn liebevoll benannt. Ein sehr netter Kerl. Also menschlich sehr nett. Und ich wollte rausfinden, wie ändert sich die Zusammenarbeit, wenn ich immer meine Vorurteile, meine Meinungen, meine Wertungen hinterfrage. Und um nicht zu entscheiden müssen, was jetzt davon wertend ist oder nicht, habe ich einfach gesagt, ich überprüfe jeden Gedanken. Und habe mich tatsächlich das war gerade zur Pandemiezeit, da habe ich nicht so viel zu tun gehabt, hatte ich Zeit, das zu tun, habe ich mich nach jedem Termin hingesetzt und eine Liste aufgeschrieben von, das gibt's in the work context, ich beschwere mich über und dann haut das Gehirn 1000 Sachen raus. Und da waren dann Gedanken dabei, wo ich mir gedacht habe, zum Beispiel war das, einer war, er crasht mir meine Struktur. Weil der war immer erinnert über irgendwas und sagt, oh, da ist eine Vespa. Ich habe letztens war da eine Vespa und dann meine Frau und ach, weil da gerade jemand vorbeigeht, ich brauche einen neuen Wintermantel. Also im Kopf gesprungen, Ende nie. Und dann habe ich in diesen Gedanken geprüft, er crasht mir meine Struktur. Dann habe ich festgestellt, shit, ich crash meine Struktur, weil ich laufe hinterher. Er rennt weg, ich laufe hinterher. Und das war tatsächlich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann immer, immer bei mir anfangen. Auch wenn es was ist, wo was ich denke, ganz offensichtlich ist das nicht meine Verantwortung. Es hat nichts mit mir zu tun, weil der ist ja, es gibt so viele, die sich dann aufregen, weil jemand das und das macht und dann ist es gesellschaftlich angesehen und dann ist es in Ordnung, dass man den dafür verurteilt. Und das hat tatsächlich dieses Experiment, und ja, trotzdem die Zusammenarbeit einfach mal abgebrochen. Aber ich habe gemerkt, dass man wirklich immer, immer bei sich selbst anfangen kann, um was zu verändern. Das war mir vorher schon bewusst, aber nicht so. Und das war wirklich paradox, weil ich kenne ja die Mechanik. Ich weiß ja, ob das ist am Ende bei mir landet. Und ich hätte es nicht erwartet. Und da waren dann Gedanken mir mal, wo man dachte, wow, ja, stimmt. Und ich habe dann ganz, ganz konkrete Handlungsanweisungen draus mitgenommen und Dinge umgesetzt. Und das ist wirklich was. Einer meiner Slogan war, make it your business. Da geht es darum, mach es nicht nur zu deinem Unternehmen, sondern auch zu deiner Angelegenheit. Übernimm die Verantwortung für das, was in deinem Unternehmen und mit deinem Unternehmen und mit deinem Leben passiert. Und wir haben immer einen Teil an allem, an jeder Situation. Und das war wirklich nochmal dieses, es sind nie die anderen, es bin immer ich, auch wenn ich es nicht will.
Das ist halt das Einzige, was man beeinflussen kann und selbst, weil ja, bei anderen Natur, also selbst meine Frau bringe ich nicht immer da dorthin, wie sich immer.
Komisch! Wer hätte das gedacht?
Du hast das vorher kurz erwähnt, es ist glaube ich noch nicht, also die vielleicht so nebenbei mitgehört haben, du hast auch selber einen Podcast. Um was geht's denn in diesem Podcast?
In meinem Podcast Wer spricht geht es darum, um
wertebasierte Unternehmensidentität und um Unternehmertum. Mein Schwerpunkt ist Unternehmensidentität, also auch wie baut sich das aus, wie wirkt sich die Person, und das ist mein Alleinstellungsmerkmal, wie sich die Persönlichkeit des Inhabers oder der Inhaberin auf die Unternehmensidentität auswirkt. Und im Podcast geht es um tatsächlich querbeet von Unternehmenskultur, von Mindset, manchmal ganz praktische Tipps. Ich habe immer wieder Interviewpartner und Gäste. Also alles um das Thema wertebasiert ist Unternehmensidentität und Unternehmensführung.
Findet sich selbstverständlich in den Shownotes dieses Podcasts. Ja, ich glaube, wir haben erstens einen richtig weiten Weg thematisch Ideen. Und du hast auch richtig tiefe Einblicke gegeben an ganz, ganz vielen Stellen. Herzlichen Dank dafür, auch dass du die Zeit genommen hast, weil das Format verlangt ja auch ein bisschen was, so in der Länge.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Es war, die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.